Der SC Freiburg brauchte für 700 Bundesligaspiele lediglich 4 Trainer. So viele entließ der FC Schalke 04 in der Saison 2020-2021. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo gerade einen kleinen Lachanfall kriegen. Mike fucking Werner.
Moin auch von meiner Seite. Wenn wir noch Schalker hier haben, das kommt alles aus dem Buch. Die Fakten denken wir uns nicht aus.
Nee.
So viel dazu auf jeden Fall. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt voll im Bachelor-Dasein angekommen. Also ich bin nicht Single, ich schreibe die einfach nur gerade. Und ja, ist scheiße.
Ja, das glaube ich.
Die ganzen Quellensuche und so, das macht keinen Spaß.
Nee, kann ich voll nachvollziehen, bin ich ja auch so halb drin.
Ich nutze diesen Podcast jetzt kurz für hoffentlich eigenen Profit. Ich brauche eine Bachelorarbeit von der Universität Mittweida. Wenn jemand dort studiert, weil ich habe keinen Zugriff auf die Bibliothek, dann bitte melden, weil die Hochschule und die Autorin konnte mir damals nicht weiterhelfen. Da bitte melden und dann werde ich sagen, welche Bachelorarbeit ich genau brauche und dann bitte einmal rübersenden, das wäre ganz nett.
Meinst du, das klappt?
Da stellt sich die Universität hat sich quergestellt. Und ich meinte, ich habe sogar die Zusage von der Autorin, dass ich die Bachelorarbeit von der Uni bekommen darf. Und die meinte nur, aus Datenschutzgründen darf nur die Autorin dir das weitergeben. Und ich mir, das ist wieder so ein deutscher, dummer Scheißapparat.
Und die Autorin, hat die Arbeit nicht mehr? Kann die nicht schicken? Nee, die ist
gelöscht oder so, keine Ahnung.
Klasse. Vielleicht noch ausgedruckt? Kannst du
mir auch per Post schicken, Alter.
Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar hast du es ja sicherlich mitbekommen, jetzt, es gibt bald neue Geldscheine, wahrscheinlich wird das noch Jahre dauern, aber du kannst jetzt das Motiv abstimmen.
Ja, habe ich
schon. Erstmal, was hast du schon, okay, was hast du genommen? Die Vögel?
Immer Vögel.
Ja.
Also.
Und ich sag's dir auch, die Hochkant-Variante ist geiler.
Die Hochkant, warte, jetzt muss ich nochmal selber aufmachen. Also, man kann ja sagen, wer die Menschen nimmt, ja, scheiße, also die Vögel
verloren.
Machen einfach mehr her.
Ich habe mal von einem Kumpel, der war in Kanada für ein Auslandssemester und Kanada hat auch vertikales Geld und das sieht irgendwie geil aus. Und ich bin irgendwie Fan davon, mal was anders zu machen. Und ich habe aber, warum ich dich überhaupt frage, ich habe eine Frage, stell mal vor, du kannst jetzt das selbst designen. Welche Zweitliga-Legenden oder aktuellen Spieler packst du drauf und auf welchen Schein?
Okay, es gibt ja, ich musste ja feststellen, es gibt keinen 500-Euro-Schein mehr.
Nee, gibt's nicht mehr.
Die werden nicht mehr gedruckt, das ist heftig.
Ich hab mir so eine inaktiven Elf ausgedacht, oder Scheine ausgedacht. Mhm. Kriegst du vielleicht ein paar aktive hin, die du drauf machen würdest?
Aktive, also ein 200-Euro-Schein muss Torst Matuschka sein.
Finde ich gut.
Dann Marvin Wanicek hat bestimmt irgendwo da was zu suchen. Gotha hat irgendwas da zu suchen. Boah, das hat mich natürlich richtig aus der Kalten überrascht.
So von den Aktiven noch ein Frank Schmidt als Trainer?
Frank Schmidt, ja. Marc Schnatterer natürlich auch, jetzt als Co-Trainer und Heinheim-Legende.
Ja.
Boah. Ey, da bin ich blank.
Das ist schwierige Frage auch.
Ich möchte niemanden mit Hannoveraner Geld haben, deswegen, also, ich möchte nicht mit Hannoveraner Geld bezahlen, deswegen geht das nicht. Wen hast du noch?
Also, ich habe jetzt Inaktive geguckt. Mhm. Ich habe einen Hannoveraner sogar dabei, aber nur auf dem Fünfer, weil höher konnte ich mich nicht durchringen. Dieter Schatzschneider, ich glaube, es ist auch Vereinsrekordtorschütze und in der zweiten Liga, in der Torjägerliste auf Platz 2, glaube ich. Also, schon vor Dieter Case.
Ja, aber das ist, also,
ja, ist okay, kann man machen. Zehner habe ich überlegt, kriegt den vielleicht schon Lieberknecht. mit zwei Vereinen aufgestiegen, doch. Über 300 Spiele. Hat auch schon sich lange gehalten in der Liga. 20er bekommt Willi Landgraf als Rekordspieler mit 508 Spielen. Ich glaube für RWE und Augsburg und ganz kriege ich die Vereine nicht mehr zusammen. 50er Benno Möllmann, 521 Spiele als Trainer. Ich glaube keiner hat mehr. Und dann fehlen noch zwei, die auf jeden Fall drauf müssen. Einen wirst du safe erraten, aber du kennst beide.
Warte. Kannst du mir eine Position oder so sagen?
Ich mach gerade diese Suchgeste. Da müsstest du eigentlich drauf kommen, Stürmer.
Ich bin komplett blank.
Also der 200er,
Terodde, ja klar.
200er Simon Terodde und der 100er ja. bekommt für mich Friedhelm Funkel, 7 Aufstiege als Trainer. Das schön. Sind meine Picks. Gerne mal ja. eure in die Kommentare.
Das ist nicht schlecht. Gerne in die Kommentare eure Picks und welches Motiv ihr am besten findet, das wird die Umfrage. Welches eure Motiv? Also es geht ja, glaube ich, von A bis
H gibt's auf jeden Fall, weil das H, ist ein ich Vogelset. Weiß nicht,
ob das unsere, ich glaube, man kann nur 7 oder 8 Antworten eintragen. Ja, weil es gibt ein paar, Spotify die sich da selber limitiert. Aber es sind auch so ein paar, also da sind manche, also es gibt ein paar, wo ich sage, bei den Menschen, ich glaube, das ist so ein bisschen abstrakter gezeichnet, grafikdesignmäßig gemacht. Das sieht cool aus. Es gibt auch von den Vögeln, die ein paar reinscheißen. Alles, was so gräulich ist, ist scheiße. Ich möchte kein gräuliches Geld. Ich möchte so richtiges Spielgeld möchte ich haben. So bunte Scheine.
Ja.
Weil man muss jeden Schein aus 800 Metern erkennen können.
Finde ich auch. Aber so viel zu dem Thema. Fand ich irgendwie ganz witzigen Einstieg. Bevor wir loslegen mit der letzten Preview-Folge, noch ein bisschen Housekeeping-Tippspiel. Könnt ihr gerne beitreten. Wir sind schon über 140 Leute. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Bitte geht in die richtige Gruppe. Ich hatte jetzt wieder 1, 2 Kandidaten, die in die Gruppe von letzter Saison oder vorletzter Saison gegangen sind. Da wird nicht mehr viel passieren. Ihr müsst in die Gruppe gehen. Ihr müsst darauf achten, dass da 26-27 steht. In dem Link oder auch in dem Namen der Tipprunde. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und gerne Instagram nochmal auschecken, abonnieren, da werden wir jetzt aktiver sein, sind wir schon aktiver. Ja, gerne da reinfolgen, kommentieren, liken, unterstützen, das hilft uns dann am meisten. Und dann müssen wir uns euch noch was beichten. Willst du oder soll ich?
Ja, den Weg nach Canossa müssen wir antreten. Wir haben ja gesagt, wir gucken, dass wir jeden Auf- und Absteiger irgendwie Personal rankriegen, die sich mit dem Verein auch auskennen. Wir haben es wirklich versucht, wir haben es auch bei fast allen geschafft. Warum fast allen? Weil wir bei Cottbus ums Verrecken keinen gefunden haben. Also
wir haben Leute angeschrieben, auch
ihr wir habt auch
vorgeschlagen.
Genau.
Die haben wir auch angeschrieben. Es kam noch keine Antwort, vielleicht kommt noch mal was.
Ja.
Aber müsst ihr jetzt mit uns klarkommen.
Genau, das ist dann auch eigentlich schon die direkte Überleitung zum Thema, nämlich zu Energie Cottbus, die ja mit Pelle Wollitz aus der 4. in die 2. jetzt durchmarschiert.
Ja, ein Jahr hatten sie Zwischenstation in der 3. Liga, wo sie hatten das Aufstiegsrennen mit Dynamo noch. Also man kann sagen, zwei sehr starke Zweitliga-Jahre, Drittliga-Jahre gehabt und jetzt verdientermaßen dann auch in der 2. Liga dabei.
Genau, und was natürlich immer so ein Aufstieg mit sich hat, ist, dass man einerseits mehr oder weniger ein paar Stützen verliert, aber da natürlich auch schnell gucken muss, wie man sich möglichst schnell zweitligatauglich macht. Und das hat Cottbus bis jetzt so im Großen und Ganzen mehr oder weniger geschafft. Darauf gehen wir jetzt so ein bisschen genauer ein. Was sind denn so erstmal Abgänge, die für dich besonders schwer wiegen oder die dir jetzt aufgefallen sind?
Ja, bevor ich über Abgänge rede, einmal kurz zum Spielstil oder wie sie aufgestiegen sind. Sie haben eher ein Tor mehr geschossen als eins weniger kassiert. Also sie haben ihr Glück schon in der Offensive gesucht und Pelle Wollitz spielt auch in offensives 4-3-3, laut Transfermarkt.de zumindest. Und sie haben ja offensiv sehr gut performt, defensiv war es okay. So ein bisschen gegenteilig zu Osnabrück vielleicht. Sie haben auf jeden Fall Abgänge zu verzeichnen. Wer fällt denn da jetzt am meisten raus von Leistungsträgern? Aus dem Jahr habe ich nicht viel verfolgt. Wir haben den Award wie Grant aus der IV, der zu Paderborn wechselt, ablösefrei. Tolga Cigerci, Sechser, geht zu Altklinike, ist jetzt auch schon im höheren Alter. Straudi hat sich Dynamo gesichert, das ist ein Rechtsverteidiger, den hätte man sicherlich auch gerne behalten. So ist er jetzt ablösefrei zum Nachbarn rübergegangen. Dennis Lama kennt man noch von Eintracht, der ist gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine Stütze war und auf dem linken Flügel Can Mustafa ist er zu Nürnberg gegangen.
Ja, dann Biancardi kennt man ja auch noch aus Braunschweiger Zeiten.
Ja.
Und Timmy Thiele hat ja in der Vorsaison ein sehr, sehr gutes Jahr. Und ich glaube, in dieser Saison auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ist der Vertrag auch ausgelaufen.
Dazu noch
und
Guevara ist
stimmt.
Vereins, haben sich die Wege getrennt. Und die Leihe von Svetinovic ist ausgelaufen. Der ist zu Kiel zurückgekehrt. Ich denke mal, das sind dann auch so die Hauptabgänge, die so ins Gewicht fallen.
Ja, würde ich auch sagen, was man jetzt so schon bei den Zugängen sieht, ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, dass Wollens wahrscheinlich lieber ein Tor mehr schießen möchte, als dass er, weiß nicht, 1-0 irgendein Spiel wegverteidigt, weil bis jetzt hat man sehr, sehr viel in die Offensive investiert und bis jetzt kaum noch was in die Defensive. Also auf Zugangsseite steht ein Lucas Copado, den man zurückgeholt hat, nachdem er bei Paderborn nicht ganz starten konnte. Dann Julian Guttau von Erzgebirge Aue. Man hat Christian Kinsombi geholt, der jedem Zweitliga-Fan Begriff sein sollte. Marcel Lotka, was mich sehr freut, dass der jetzt auch mal sich zeigen kann in der zweiten Liga, war ja auch bei Braunschweig im Gespräch. Und der Name, der wahrscheinlich so über allem spricht, ist Leonardo Bittencourt.
Ja, der auf jeden Fall von Werder ablösefrei gekommen, nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob es sein Jugendverein ist, aber er war auf jeden Fall schon bei Cottbus. Deshalb auch eine schöne Geschichte. Ist natürlich der absolute Schlüsselspieler. Also der muss fit bleiben, dann ist er aber auch eine Riesenbereicherung. Dazu hat man in der IV noch ein bisschen was gemacht, weil man auch musste. King Manu hatte man ausgeliehen letztes Jahr. Hatte man jetzt den Vorteil, dass man mit Düsseldorf einmal Ligen getauscht hat, dass man den ablösefrei einmal abgreifen konnte. Ryan Malone von Aue geholt, der ist schon im fortgeschrittenen Alter, aber auch mit 33. Bin ich schon ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und Fuseni Dumbia, eine Laie von Eintracht Frankfurt, auch für die IV, habe ich dann, denke ich, ein bisschen mehr Fantasie, dass das was werden könnte.
Ja, und die dazu, beiden sollen verletzt sein.
Ja,
Transfermarkt.
Ja, und dazu heute noch ganz frisch reingekommen, rechter Verteidiger Luca Erlein von der U23 aus Hoffenheim, 19 Jahre.
Von Bayer Leverkusen.
Ja, es stimmt. Hast du recht. Also Hoffenheim hat ihn vorher.
Ja, genau.
Leverkusen hat ihn gekauft und direkt ausgeliehen. Der Mann hat in der U19 jetzt auch bei der Europameisterschaft, war das, ne? Hat er, glaube ich, auch Stamm gespielt. Also ich glaube, das ist auch einer, auf den wir uns freuen können.
Ja.
Generell, was man so hört, habe jetzt ein bisschen auch mal so podcastmäßig was reingehört und so. Die Vorbereitung war eher holprig und schwierig. Also es ging darum, dass einige Leistungsträger oder Schlüsselspieler, einen Ziegerci oder Kapitän Axel Borgmann, immer noch verletzt sind. Das heißt, die sind noch außen vor. Einige Leistungsträger sind noch mental nicht so ganz frisch nach der langen Saison und laufen so ein bisschen der Form hinterher. Also es ist nicht alles ideal.
Ja, das würde ich auch so weit mitgehen. Auch wenn man sich den Kader anguckt, ist für mich persönlich Cottbus auch noch nicht so ganz ideal gewappnet für die zweite Liga. Vor allem im hinteren Teil. Also man hat einen King Manu geholt, der, glaube ich, ganz gut bei Cottbus performt hat. Dann hast du aber gerade angesprochen, Ryan Maloney mit 33. Boah, was der für einen Impact noch haben kann für Cottbus. Schwierig, glaube ich. Dann hat man Dumbia, der jetzt verletzt ist, 21, von dem man noch wenig gesehen hat. Das sind so die Innenverteidiger, was mir schon deutlich zu dünn ist, wo es mir wirklich an Zweitliga-Erfahrung richtig, richtig mangelt. Also an qualitativer Erfahrung. Und dann, jetzt haben sie auf den Außenverteidigerpositionen heute einen nachgelegt, aber vor allem links. Man hat da links Janis Seider, 19 Jahre alt, aus der eigenen Jugend. Da kann man, glaube ich, nichts erwarten. Und Braunschweiger ist ja im Begriff, Anderson Lukoki. Ja, ist auch
als Stamm-LV gewagt, wenn es das sein soll. Ich glaube, man ist ja natürlich
schon sehr
auf der Suche. Im Tor hat man Lotka, hat natürlich irgendwo Vorschusslorbeeren, ist so ein Name, den man kennt, hat eine Drittligasaison bei Dortmund 2 gespielt, ist aber auch jetzt seine erste Zweitligasaison in einer wichtigeren Rolle als Stammkeeper. Ich traue ihm das zu.
Ja, aber er hat ja auch schon mal Hertha Bundesliga gespielt.
Ja, aber nicht viel.
Boah, schon. Also,
ja, ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Das will ich ihm nicht absprechen, aber ja, hinten sieht's so aus, wie wir gerade beschrieben haben. Weiter vorne auf der 6 hat man Lukas Michelbrink, 21-Jährigen, noch ein interessantes Talent. Mit Dominik Peli waren dann einen, der IV und 6 spielen kann. Und ich glaube, so ZM ist dann so die Schlüsselstelle mit Bittencourt und Axel Borgmann, wenn er verletzt ist. Davor dann noch mit Tolgay Ziegerci. Aber ja, es ist allgemein ein Kader, der noch recht wenig Zweitligaspiele auf dem Buckel hat.
Ja, ich finde, das ist so einer der typischsten Aufstiegskader, die ich so seit langem gesehen habe. Also, da sind so diese üblichen Verdächtigen drinne. Also, da zähle ich auch einen Erik Engelhardt dazu, wo man weiß, der hat schon mal in der zweiten Liga performt, auch Christian Kinsombi. Sie konnten es aber bis jetzt noch nie so richtig, also sie waren immer so bei Vereinen in der unteren Tabellenhälfte und mussten sich da irgendwie durchschlagen und das funktioniert auch. Und dann hat man so, ja, nicht vertraute Namen, aber so Lukas Cupado zähle ich da auch rein, der jetzt ein schwieriges Jahr in Paderborn hatte, den man aber auch noch aus Cottbuser Zeiten kennt und auf den man sich natürlich verständlicherweise hofft, dass er diesen Schritt zweite Liga jetzt mit Cottbus gehen kann. Aber es ist für mich einfach an, wie du meinst, an Qualität ist das einfach noch nicht genug, dass ich da wirklich sage, 15 aufwärts sollte ja locker machbar sein.
Genau, also das sehen auch nicht nur wir so, das hat auch Pelle Wollitz selber im Interview noch gesagt, dass er auf jeden Fall noch 2, 3, 4 Stammspieler eigentlich auch braucht, weil das sonst einfach qualitativ sehr eng wird. Von Lukas Cupado hat er gesagt, dass er sich schon in den Analysen und so sehr gut einbringt, dass er da schon versucht mit voranzugehen. Ich glaube auch, dass das ihm mal gut tut, jetzt in einer Mannschaft zu sein, wo er vielleicht auch mehr Spielanteile bekommt als in Paderborn, dass er da ein bisschen in so eine Führungsrolle reinwächst, weil sie haben natürlich dann auch schon eine kleine Achse mit Führungsspielern, vor allem halt zentrales Mittelfeld, Sturm. Wie gesagt, hinten raus wird schwierig. Cottbus war jetzt auch lange weg. Also 12 Jahre, glaube ich, jetzt keine zweite Liga mehr gespielt. Viele Jahre davon auch in der Regionalliga einfach gewesen. Ich meine, die Wege mit Eintracht haben sich ja auch schon mal gekreuzt in einem Finale letztendlich. Und nichtsdestotrotz, ich will nicht alles schwarz malen. Wir haben jetzt zum Beispiel gegen Dynamo getestet, 2x90 Minuten. Das war sehr konkurrenzfähig. Einmal 2-1, da hat Dynamo mit A11 gespielt, Cottbus denke ich auch. Das hat, glaube ich, Cottbus gewonnen oder so. Und die andere Hälfte, 90 Minuten, war dann so ein bisschen B11, meine ich. Da hat der andere dann 2-1 gewonnen jeweils. Also ist jetzt nicht so, dass man Kilometer weit weg ist. Es wird aber schwer.
Ja, da würde ich dir in deiner Analyse komplett zustimmen und hätte auch eigentlich nichts mehr, außer dass der Weg noch ganz, ganz lang für Cottbus sein wird, was aber auch irgendwo verständlich ist, wenn man ja lange in der Regionalliga gespielt hat und jetzt auf einmal wieder in der zweiten Liga Fuß fassen möchte.
Was bei Cottbus so ein bisschen komisch ist natürlich, ein Aufsteiger erwartet man irgendwie ein bisschen mehr Euphorie als das, was ich jetzt so aufgeschnappt habe in meiner Recherche. Das hat sich dann schon irgendwie so angehört, als ob man schon 10 Spiele gemacht hätte und man dann merkt, okay, es ist nochmal ein anderes Niveau. Sie gehen aber auch natürlich ohne Druck irgendwo rein im Vergleich zu den anderen Zweitligisten.
Ja, ist natürlich aber auch immer der eigene Anspruch, in der Liga bleiben zu wollen, ne? Klar. Also, wenn es hinten raus nicht, also je länger Cottbus unten bleibt, desto höher verschärft sich der Druck auf die.
Natürlich.
Die starten vielleicht mit weniger Druck in die Liga, aber hinten raus wird dann der Druck wahrscheinlich immer mehr, sollten sie unten bleiben.
Genau, aber am Anfang ich glaube, die breite Masse erwartet erstmal nicht viel. Da gibt's andere Vereine, die dann Spiele machen müssen. Sie haben ja auch ein ekliges Auftaktprogramm mit Hannover zu Hause und dann auswärts Bielefeld, ist unangenehm. Mal gucken. Aber ich bin gespannt, ich freue mich auf Cottbus.
Ja, Bielefeld ist auch eigentlich ein ganz gutes Stichwort, würde ich sagen.
Wollen wir Bielefeld machen? Ja.
Ja, brauchen wir. Weil bietet sich an, Bielefeld letztes Jahr aufgestiegen, galt ja auch so ein bisschen als der Aufsteiger, der sich am ehesten drinne halten kann, einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die ihnen das DFB-Pokalfinale beschert hat. Man hat es geschafft, mit Mitch Kniert in der Liga zu bleiben. Mitch Kniert hat sich dann dafür entschieden, nicht noch ein zweites Jahr dran zu hängen, zweite Liga, sondern erstmal in die Berufslosigkeit zu schlüpfen. Und Bielefeld hat sich umgeguckt und hat mit Oliver Kirch einen neuen Trainer gefunden aus der Gladbach-Jugend U19 und U23, hat er schon trainiert.
Der Name kam mir auch direkt bekannt vor. Das ist jetzt so diese Generation, die erste Spielergeneration, die ich erlebt habe.
Ja.
Ich habe safe eine Karte, eine Magitex-Karte von eBay Kaiserslautern, habe ich zu 100% auf dem Dachboden liegen, glaube ich. Und das ist jetzt so die erste Spielergeneration, die jetzt Trainer sind.
Ja, also es wird ja noch schlimmer. Je älter wir werden, desto mehr wird ja dieses Problem. Und wenn wir irgendwann alt sind, ich will jetzt auch keinen hier auf die Füße treten oder so, aber wenn wir dann irgendwann im Alter sind, wo man dann vielleicht auch mal Nachkommen hat und dann sagt, ja hier, der Chris Kramer, das war damals ein ganz großer. Oder, keine Ahnung, Erik Durm oder so.
Ja, ich habe dich unterbrochen gerade bei der taktischen Beschreibung des Trainers.
Ja, also Ich würde mir jetzt was aus dem Arsch sprechen, wenn ich sage, also wenn ich jetzt eine detaillierte taktische Beschreibung von Oliver Kühls Spielstil in der U23-Liga
also ich kann
im Raum Westfalen sagen könnte, aber letztendlich spielt er in einem 4-3-3, also etwas, was Bielefeld auch schon aus der letzten Saison kennt.
Ja.
4-3-3 spricht meistens auch dafür, dass man mit dem Ball etwas anzufangen weiß oder auch etwas mit dem Ball anzufangen haben möchte. Mit was man sich dann aber auch beschäftigen muss, sind Abgänge. Da sind so ein paar, die ein bisschen schwieriger oder schwerer wiegen als andere. Meine Güte. Erstmal hat man natürlich Korbus.
Korbus war Kapitän, ja.
Verloren, der natürlich richtig wehtut. Dann hat man Sarerin Basé verloren, der das größte What-If für Bielefeld, glaube ich, auf dem Fuß hatte.
Mit dem Lattenschuss in der 5. Minute gegen Stuttgart, ja.
Dann hatte man Robin Knoche auch noch abgegeben, oder ist ja, glaube ich, auch jetzt vereinslos wieder, der es gut gemacht hat bei Bielefeld in der Rückrunde, aber ich glaube, wenn man jetzt auf Viererkette spielt, dann wird dann irgendwann auch die fehlende Spritzigkeit von einem Robin Knoche recht schnell sichtbar und jetzt zuletzt,
ja. Also mir hat das sehr gut gefallen, so auch von der Erfahrung hat er da gut was reingebracht, spielerisch auf jeden Fall. Und ich weiß noch, das Spiel gegen uns, wo er ja Dimchi komplett im Sack hatte.
Mhm.
Ja, dazu hat man noch Co-Kapitän war, glaube ich, Lannert verloren, Rechtsverteidiger, ist zu Darmstadt gegangen. Da wird man dann Felix Hartmann direkt verlängert, dass man da auf der Position gut aufgestellt ist. Und ich glaube dann, wenn man noch Telalovic mit rein zählen will, wo die Leihe ausgelaufen ist, den riesen Impact hat er jetzt nicht gehabt. Das sind so die Hauptabgänge. Also es hält sich in einem ertragbaren Rahmen.
Würde ich auch sagen. Und man hat, finde ich, auch bis jetzt schlaue Transfers nachgeholt. Sind nicht viele, aber man hat auf den Positionen nachgeholt, wo auch eine Lücke entstanden ist für die Rechtsverteidigerposition. Hat man Henry Kudosu geholt, der schon gezeigt hat, dass er in der zweiten Liga spielen kann. Bei Nürnberg auch gezeigt, dass er einen Offensivdrang mitbringt, dass er auch spielerisch was am Ball kann, was, glaube ich, Bielefeld ganz gut zu Gesicht steht. Dann hat man Max Bauer.
Sorry, ich unterbreche heute viel. Kudosu hat man.
Das ist ja kein Problem.
Kudosu haben sie sich gemerkt, hat er den Ball vorbeigeschossen gegen Bielefeld? Das lebensleere Tor?
Oha,
war er das?
Das kann sein.
Oder war das Lubach?
Ich glaube, es war sogar Lubach. Aber ich glaube, Kudosu hat die Vorlage gegeben.
Irgendwie so. Er war beteiligt.
Ja. Das war, glaube ich, ein ganz einfacher Sprint, den Kudosu hingelegt hat, wo vier Bielefelder einfach nur nebendran zugeguckt haben.
Ja. Ja, geil. So viel zu Kudosu.
Mhm.
Daneben wird Maxi Bauer auflaufen. Den hat man von Augsburg fest verpflichtet. Hat man auch gleich zum Kapitän gemacht.
So, Karrieremodus irgendwie, ne? So größten Spieler holen und direkt Kapitänsbinder ran.
Ja, aber
der macht auch alle Standards, alle Elfer.
Das macht Handwerker. Scheint er sich aber verdient zu haben. Beziehungsweise Standards, beziehungsweise Ecken, Handwerker und Elfer dann Grodowski wahrscheinlich. Und Kania ist zurückgekehrt von der Leihe nach Osnabrück. Und Rochelt hat man fest verpflichtet für 400.000 Euro. Das ergibt dann den folgenden Kader. Hinten hat man im Tor Kersken gesetzt, dahinter Oppermann.
Ja, hat, glaube ich, bei Kopenhagen gerade noch gehandelt. Also da vielleicht nochmal abwarten. Ich weiß nicht, wie heiß das Thema noch ist, aber Kopenhagen als Spieler ist, glaube ich, schon interessant irgendwo.
FC oder Brøndby?
Der FC.
Okay, hast du auch schnell mal die Chance, international zu spielen.
Ja, eben. Hast du wahrscheinlich auch schnell mal die Chance, ein paar Euro mehr zu verdienen.
Wahrscheinlich.
Oder Kronen.
So viel gibt der DFB-Pokal dann doch nicht. Ja, aber ich finde den Torwart, wenn Kersken bleibt, finde ich gut aufgestellt. IV Maxi Bauer, daneben Maxi Großer, dann noch Schneider und Felix oder spricht man Felix aus oder?
Fragst du den falschen, der ist ja auch halb Däne, ne?
Däne? Weiß ich nicht.
Der jedenfalls ist halb Däne, halb, boah, ist das für eine Flagge, Aruba?
Ja, genau, sowas. Von der Qualität her finde ich es gut. Man könnte noch überlegen, so ein fünftes Talent noch dazu zu nehmen, dass man einfach, wenn einer verletzt ist, nochmal einen in der Hinterhand hat. Aber an sich ordentlich.
Ja. Dann hat man Außenverteidiger auch eigentlich doppelt besetzt, auch gut besetzt. Also Handwerker, Sicker, Kudosu, Hagmann. Das sieht gut aus. Dann Mittelfeld, Russo, Wöll, Schreck, Kunze, Ayub Yazar, den man, glaube ich, hatte man wettbieten, oder nicht wettbieten, aber hat man sich, glaube ich, gegen den KSC durchsetzen können. Bin mal gespannt, wie groß da sein Talent mit 18 Jahren ist. Dann hat man in der Offensive natürlich richtig Auswahl mit Marvin Melem, Boachi, der auch zuletzt dann Außenverteidiger gespielt hat. Yannick Grochet, man hat immer noch einen Daniel Richter, man hat Momolu, Isaiah Young, Rodowski, Rodriguez, Kania und Hetermann.
Hast du Wöll genannt?
Ich habe Wöll genannt, okay, ja. Gut. Das ist so das Einzige, wo ich noch sagen würde, vielleicht da nochmal so einen Spieler ranholen, der den nochmal einen kleinen Boost gibt, weil auf dieser Sechserposition, vor allem diese Korbos 6, Box 8, da fehlt mir noch dieser Korbos-Ersatz, aber sonst ist das ein sehr, sehr guter Kader, finde ich, bis jetzt.
Also mit Korbos müsstest du eigentlich zwei Spieler verpflichten, wie der gelaufen ist.
Ja.
Also der war halt wirklich dieser Box-to-Box-Achter. Ich finde auch, man könnte nochmal überlegen, im Mittelfeldzentrum was für die Tiefe auch noch zu machen. Qualitativ sehe ich sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich bin mal gespannt, ob Melem jetzt im zweiten Jahr ein bisschen mehr reinkommt, als das erste Jahr war zum Vergessen. Auf Momolu freue ich mich auch wieder. Ob er doch mal einen Schritt weitermachen kann, dann wäre er auch ein Kandidat für Verkauf irgendwann. Insgesamt finde ich den Kader schon rund, der ist fortgeschritten, kann sich einspielen. Sie haben gegen Bologna, ich meine, es war eine B11, aber trotzdem 4-0 gewonnen. Ja, ich denke mal, man wird da wieder natürlich das Ziel haben, Klassenerhalt. Ich sehe das auch realistisch. Ich glaube schon, dass sie da wieder um so 10 bis 14 irgendwo wahrscheinlich, da sehe ich sie ungefähr. Wir werden uns wieder mit Bielefeld um Klassenhalt prügeln müssen.
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, Bielefeld wird über uns landen.
Kann auch sein.
Also, ich weiß nicht, ob es ein Stück ist, aber ich sag mindestens ein, zwei Plätze sind dazwischen. Kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Welcher Verein wahrscheinlich auch ein, zwei Plätze zwischen uns oder zwischen Braunschweig und denen haben wird, ist St. Pauli.
Richtig.
Und da habe ich tatsächlich recht wenig drüber zu sagen, weil du hast dich hingesetzt und hast wahrscheinlich den bekanntesten Podcast bis jetzt in diesem Podcast hier oder in dieser Podcast-Reihe dir mal geschnappt und ihr habt einfach mal über St. Pauli geredet, oder?
Genau, ich habe die Jungs und Mädels vom Millanton angeschrieben. Mike hat sich dann auch bereit erklärt, ist auch erstmal ein Top-Name, der kann auch nur gut sein.
Ist ein guter Name.
Also, mit dem
Mike Werner.
Mit ihm habe ich ein kleines Interview geführt, 20 Minuten, wie wir es jetzt auch mit den anderen Vereinen hatten. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn man Pauli-Fan ist, ist Millanton jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Alle anderen guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Lasst da ein bisschen Liebe da, unterstützt das Ganze. Und ja, viel Spaß jetzt erstmal mit dem Interview. So, dann begrüße ich hier noch schon unseren nächsten Gast hier heute vom FC St. Pauli. Mike, möchtest du dich einmal vorstellen und was du mit deinem Medium Millanton so alles machst?
Ja, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Mike. Ich bin mit hauptsächlich einer weiteren Person quasi die Chefredaktion bei Millanton, nämlich mit meinem Kollegen Tim. Wir sind als Team aber natürlich viel mehr. Ich glaube inzwischen 15, 20 Leute, die ganz viele verschiedene Dinge machen. Der Millanton ist ein Medium, was ursprünglich mal als Podcast begann, vor inzwischen 13 Jahren und inzwischen aber zu weit mehr geworden ist, nämlich einem, ja, ich würde fast sagen, relevanten oder dem relevanten Medium rund um den FC St. Pauli, wenn man von klassischen Medien wie Abendblatt, Mopo mal absieht und natürlich der vereinseigenen Berichterstattung. Also wir haben immer noch einen Podcast, es sind inzwischen sogar noch zwei, drei weitere Formate dazugekommen und haben insbesondere auch den Schwerpunkt im Blog. Also wir haben eine tagesaktuelle Berichterstattung, sind auch bei Transfers eigentlich immer die Ersten, die dann auch ein relativ ausführliches Spielerprofil vorbereiten und so weiter. Haben inzwischen eben auch mit zwei Leuten einen Presseausweis, sind bei den Pressekonferenzen und ja, versuchen dementsprechend alles das, was rund um den FC St. Pauli passiert, abzudecken. Und unser kleines Steckenpferd dabei ist neben dem Profifußball natürlich dann auch alles das, was rund um den Verein passiert, also sowohl Fanszene als auch andere Abteilungen. Also wir berichten sehr viel über die ersten Frauen des Vereins, die in der Regionalliga spielen, aber auch alles Weitere. Also wir haben mal einen Artikel über Techball, wir haben mal was über Rugby, über Schach, also alles das, was es sonst so an weiteren Abteilungen im Verein gibt. Genau, das machen wir und wir haben sehr viel Spaß damit und seit inzwischen, ja quasi seit der Pandemie, machen zumindest zwei von uns das auch so, zumindest semi-professionell.
Ah, sehr cool, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Expertise. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit heute auf jeden Fall nimmst für uns. Ja, bevor wir jetzt auf die neue Saison gehen, wollte ich dich erstmal fragen, wie hast du die vergangene wahrgenommen? So vielleicht in der Kurzfassung, was waren so die ein, zwei Punkte, wie hat sich angefühlt? Wie groß war am Ende dann doch die Enttäuschung, dass man es nicht geschafft hat, drin zu bleiben?
Ja, man muss natürlich immer zunächst einmal sagen, der Abstieg aus der ersten Liga ist für den FC St. Pauli etwas, was total eingeplant ist. Also wir sind nicht in dem Status, dass wir sagen können, ja klar, Klassenerhalt, kein Thema. Dafür waren wir auch zu lange in der zweiten Liga und der Verein hat es ja auch noch nie geschafft, länger als 3 Jahre in der ersten Liga zu bleiben. Das heißt, die 2 Jahre jetzt waren nicht das Maximum, aber war zumindest auch schon mal wieder ein Erfolg. Ja, aber dann kamen die ersten 3 Spiele. Wir haben gegen Dortmund einen Punkt geholt, wir haben gegen Augsburg gewonnen und jetzt habe ich irgendein Spiel vergessen. Auf jeden Fall hatten wir 7.
War nicht Derby-Sieg schon, oder?
Ach, am Anfang. Deswegen, ne? Vergesse ich das, weil es so selbstverständlich für uns ist, Derbys zu gewinnen. Deswegen, gut, dass du es sagst. Genau, wir hatten 7 Punkte nach 3 Spielen und da haben natürlich, und da kann ich mich nicht ausnehmen, alle gedacht, ach Mensch, geil. Es wäre ja schon cool, dieses Jahr einfach ganz entspannt den Klassenerhalt zu feiern. So. Ja, hat nicht funktioniert. Es kam dann, ich glaube, 11 Niederlagen in Folge oder so. Und dann waren wir doch wieder sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen. Trotzdem war es eigentlich bis kurz vor Schluss so, dass man immer gesagt hat, ja, das kann aber immer noch klappen. Und man hatte ja auch von vornherein immer diesen 34. Spieltag auf lange Sicht irgendwie im Blick, wo es gegen Wolfsburg ging. Und man wusste, wenn es nicht ganz blöd läuft, werden wir zumindest noch den Relegationsplatz am letzten Spieltag in der Hand haben. So war es dann auch. Ist nur leider nicht so ausgegangen, wie wir uns das erhofft haben, sondern wir haben das Spiel dann verloren. Ob wir dann die Relegation gewonnen hätten, ist natürlich Spekulatius, weiß keiner. Hätte klappen können, hätte aber nicht müssen. Aber es war tatsächlich so, dass in den letzten 2, 3 Wochen, und ich glaube, insbesondere der große, große Downer war die Niederlage in Heidenheim. Da war es, glaube ich, so bei vielen, dass man da gedacht hat, nee, okay, das reicht die Saison einfach nicht für uns, auch wenn es vom Rechnerischen her und auch von den Leistungen her immer noch mal möglich gewesen wäre und natürlich man an so einem letzten Spieltag immer alles Mögliche im Fußball erreichen kann. Ich glaube, da haben viele innerlich gesagt, okay, nee, wird nix, wir spielen nächstes Jahr wieder zweite Liga und ja gut, so ist es dann auch gekommen. Ich glaube, die ganz große Enttäuschung war nach dem letzten Spieltag auch nicht da, weil es sich einfach über so lange Zeit angekündigt hat. Aber natürlich rückblickend nach diesen ersten 3 Spielen hatte man einfach, ich will nicht sagen eine andere Erwartungshaltung, aber zumindest eine andere Hoffnung. Und was das Ganze auch immer noch ärgerlich macht, man zieht sich dann natürlich an so vereinzelten Verletzungen hoch, wo man sagt, oh, wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir wirklich besser abschneiden können. Ich weiß, ich erzähle immer noch bei unserer letzten Erstligasaison 2011, wenn sich da Zambrano und Oczipka nicht verletzt hätten, würden wir immer noch Erstliga spielen. Und so war es diesmal auch so ein bisschen. Wir haben diesmal viel Verletzungspech, insbesondere in der Offensive gehabt. Also Ricky J. Jones, also known as fastest Fußballer in der Welt, der hat sich leider schon in der Vorbereitung verletzt, schwer an der Schulter, war dann wieder da, hat sich dann leider nochmal verletzt, inklusive Syndesmoseband am Knöchel. Das heißt, der ist fast die komplette Saison ausgefallen. Andreas Ntonji war auch lange verletzt, dann gerade auch in der Rückrunde. Also es war einfach, es kam viel zusammen, auch was dann vielleicht als Spielidee vor der Saison da war, nämlich über Geschwindigkeit zu kommen, hat halt unterm Strich, muss man so ehrlich sein, die ganze Saison über nicht funktioniert. Und ich glaube, ein anderer Verein, wenn man da jetzt sagt, ja, wir hatten 2 verletzte Stürmer, die werden da alle drüber lachen und sagen, pff, ja und, wir haben keine Ahnung, 5 Verletzte, 6 Verletzte wichtige Spieler. Aber da muss man natürlich auch sehen, dass die Breite des Kaders beim FC St. Pauli dann doch eine ganz andere ist. Und deswegen diese beiden, jetzt mal exemplarisch, da waren natürlich noch ein paar mehr, uns tatsächlich schon sehr getroffen haben und sehr geschadet haben. Und dass man verletzte Spieler hat, ist völlig normal in einer Saison. Aber es hätte halt anders laufen können.
Ja, also wie ich das jetzt raushöre, war es nicht ganz überraschend. Und ich meine, die Zweitliga ist für St. Pauli ja jetzt auch keine Unbekannte. Wie ist denn so die allgemeine Stimmung? Freut man sich jetzt schon wieder auch ein bisschen auf andere Fahrten, die andere Liga, wieder wahrscheinlich etwas weiter oben in der Tabelle zu stehen? Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, das mit dem weiter oben stehen, würde ich erstmal abwarten. Also das hoffen wir natürlich alle. Aber ich glaube, dass gerade die letzte Saison gezeigt hat, siehe Holstein Kiel, siehe Fortuna Düsseldorf, ich mag es gar nicht laut sagen, da kann man noch so groß die Erwartungshaltung haben, es kann in der Liga halt immer auch ganz, ganz schnell woanders hingehen. Von daher, ich glaube, dieses, wir steigen auf jeden Fall wieder auf oder wir sind auf jeden Fall unter den Top 5, das hoffen wir natürlich alle, aber ich glaube, dass es wirklich auf jeden Fall so kommt, würde momentan keiner allzu viel Geld drauf setzen, dafür ist die zweite Liga einfach zu ausgeglichen. Die Hoffnung ist aber natürlich da und man muss auch sagen, wir haben den Kader im Gegensatz zu früheren Abstiegen schon großflächig zusammengehalten. Also natürlich, der ein oder andere ist weg, Daniel Sinani ist weg, sehr wahrscheinlich Manolis Saliakas, der jetzt wohl zu Olympiakos Piräus wechseln wird, ist noch nicht in trockenen Tüchern, als wir das aufzeichnen, aber er ist heute auch nicht mehr im Trainingslager, sondern für Verhandlungen freigestellt. Der ein oder andere weitere Abgang ist auch dabei, aber wir sind anders aufgestellt als vor ein paar Jahren und sollten dann Leute wie zum Beispiel Fujita oder auch Eric Smith noch gehen, was natürlich auch absolut möglich ist, würden wir zumindest die Ablösesumme bekommen und könnten die dann entsprechend entsetzen. Ich glaube, was tatsächlich am schwerwiegendsten ist bei den Abgängen, ist natürlich einerseits Hauke Wahl, weil der einfach auch eine super Identifikationsfigur war und ja auch einfach der defensive Stabilität verliehen hat. In der Kombi jetzt mit Carol Metz, der zu Bochum geht. Andererseits ist es jetzt natürlich auch einfach ein Umbruch. Und da gehören die beiden mit 32, 33 Jahren dann eben auch zu denen, die man dann gehen lassen muss. Insbesondere, wenn man dann bei Hauke Wahl sogar noch eine Ablösesumme erzielen kann. Nikola Vasil.
1,8 Millionen.
So munkelt man, genau, ja. Nikola Vasil natürlich als Torwart. Super schade, dass er geht. Ich mag ihn als Typen unfassbar gerne. Aber ich gönne ihm auch, dass er was Neues findet. Ist offiziell immer noch nicht kommuniziert. Man munkelt ja von Saudi-Arabien. Schauen wir mal. Ja, freue ich mich einfach für ihn, dass er da was hoffentlich Gutes auch mit 30 Jahren jetzt am Ende seiner Karriere dann nochmal mitnehmen kann. James Sands ist weg, der ist zurück zu seinem Hauptverein New York. Das ist auch schade, der war, glaube ich, auch wenn er nicht so im Rampenlicht stand, unfassbar wichtig, war jetzt aber auch halt zweimal sehr schwer verletzt. Und ja, was ich schon sagte, Andreas Hontonji, der ist zurück beim FC Burnley in England. Also sind natürlich schon Leute, die gegangen sind, aber wir haben da eben eine andere Situation, weil ein Großteil des Kaders eben dann doch noch da ist und auch einige junge Spieler dabei sind, die dann vielleicht jetzt den nächsten Schritt machen können. Also Luis Oppi hatte man sich letztes Jahr schon erhofft, dass der den Schritt in die erste Liga schafft von Bielefeld aus der dritten Liga. Da bin ich mir ziemlich sicher, der wird jetzt in der zweiten Liga eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Und ja, Arkadiusz Pirka war aus Polen gekommen, der hat in der ersten Liga schon überzeugt, der wird jetzt in der zweiten Liga auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Rolle auf der Außenbahn haben. Und da haben wir mit Marcel Rapp ja einen Trainer, der diese Position auf der defensiven Außenbahn auch sehr in den Fokus stellt. Also mal gucken, wie das funktioniert.
Ja, was mir so aufgefallen ist, wenn man das jetzt mal mit anderen Absteigern jetzt nicht nur aus der ersten Liga vergleicht, aber klar gibt's Abgänge, ist jetzt aber nicht so, dass der komplette Kader abhanden gekommen ist. Also ich finde auch schon, dass da so ein Grundgerüst auf jeden Fall vorhanden ist. Es gibt ja jetzt auch schon noch nicht viele, aber ein paar Neuzugänge. Auf wen freust du dich denn da am meisten?
Also erstmal Neuzugang, wo ich mir sicher bin, dass das gar kein Verlust in Qualität sein wird, ist kein Neuzugang, nämlich unser Torwart Ben Voll. Der wird ja dann Nikola Vasil ersetzen und hat aber schon gezeigt, dass er das auch kann. Also da bin ich total entspannt auf der Position. Ja, was haben wir noch an Neuzugängen geholt? Also so ein bisschen die große Unbekannte ist Sam Klein, der kommt aus den USA, ist noch relativ jung, 22, zentrales Mittelfeld, da wird man gucken, wie schnell der sich akklimatisieren kann. Da gibt's natürlich mit Jackson Irvine das große Vorbild, wo man hofft, dass er in dessen Fußstapfen so ein bisschen treten kann. Und dann die beiden wahrscheinlich ein bisschen prominenteren, das eine ist Markus Mathiesen aus Magdeburg, Innenverteidiger, der natürlich dann für Wahl und Metz in die Innenverteidigung kommt. Glaube ich, solide, guter Zweitligaspieler, der da die Rolle ohne Probleme ausfüllen wird. Und natürlich, namentlich vielleicht der größte Neuzugang, dann Branimir Ngota aus Fürth. Ist natürlich jetzt schon 33, wird wahrscheinlich nicht als Stürmer kommen, sondern eher so für die Danel Sinani-Rolle, nehme ich zumindest an. Und ich glaube, bei den beiden steht im Fokus, dass sie die Liga kennen und dass das, ja, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn man da oben mitspielen will. Das hat Marcel Rapp und auch Andreas Bornemann so ähnlich auch schon formuliert, dass es eben darum geht, diese Liga anzunehmen und nicht, oh, wir sind der Erstliga-Absteiger, natürlich spielen wir im Aufstieg wieder mit, sondern dass man eben weiß, was da auf einen zukommt und dass es eben doch was anderes ist, ob ich im Westfalenstadion spiele, befreiend alles von mir kicke, was halt so geht, weil ich super motiviert bin, oder ob ich auf ein, keine Ahnung, ob das so passiert, Mittwochabend nach Magdeburg muss, was vielleicht ein bisschen weniger spektakulär ist, aber auch alles andere als leicht.
Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde gerade bei Mathiesen und Ngota auch sagen, dass das zwei sehr gute Fußballer sind. Mathiesen hat ja auch in Magdeburg gespielt. Die haben ja ihren fußballerischen Ansatz. Ich denke, dass der auch im Aufbau gut helfen kann. Und Ngota hat so ein bisschen so dieses Etwas. Der kann auch mal ein Spiel entscheiden, vielleicht auch mal gegen einen tieferen Block irgendwie eine Lücke reißen oder einen entscheidenden Pass spielen. Ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall zwei gute Leute geholt. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Kader gucken, Torwart hast du schon angesprochen, Ben Foll wird dann die Nummer 1 bleiben, das wollte ich eigentlich noch fragen. Ich finde die IV soweit eigentlich echt gut aufgestellt, so sollten da alle bleiben. Vorne allerdings, finde ich, ist der Kader noch ein bisschen dünner, beziehungsweise da könnte ich mir noch vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert. Wie siehst du das?
Ja, also wir haben so ein paar Leute, die da vielleicht noch reinwachsen können. Also was natürlich auch schwerwiegt, ist der Ausfall von Matthias Pereira-Larsch. So, der fällt wahrscheinlich noch die komplette Hinrunde aus. Das wäre sicherlich in der Offensive schon super hilfreich für uns, wenn der da wäre. Ist er halt nicht. So, und dann wird man natürlich sehen, was mit denen ist, die letztes Jahr da waren. Also wir haben Martin Kaas, der bei Magdeburg gezeigt hat, Zweitliga kann er auf jeden Fall so. Von daher ist es auch, ich will nicht sagen Neuzugang, aber der hat in der Erstliga halt leider zumindest bei uns jetzt gar nicht funktioniert. Lag sicherlich auch an ganz vielen verschiedenen Dingen. Aber da glaube ich schon, dass der in der zweiten Liga deutlich besser funktionieren wird. Dann Ricky J. Jones wird mit seiner Geschwindigkeit auf jeden Fall viele, viele Zweitligisten vor Probleme stellen. Aber ja, dahinter wird's dünn. Also Taichi Hara, den haben wir im Winter aus Japan geholt, der ist das bisher noch schuldig geblieben, dass er da helfen kann. In den Testspielen hat's jetzt einigermaßen funktioniert, aber das war natürlich auch, also Altona 93 und das ein oder andere Kaliber, was nicht so ganz hochklassig war. Da muss man also abwarten, ob das in der zweiten Liga auch funktionieren kann. Und dann hätten wir eigentlich mit Abdoulie Cissé noch jemanden gehabt, wo ich dann gesagt hätte, okay, mit Kaas, Ricky J. Jones und Abdoulie Cissé kann das schon funktionieren und mit Ngota dahinter und wenn er dann zurückkommt, Pereira-Larsch, dann hätte ich gesagt, die Offensive ist okay aufgestellt für die zweite Liga. Problem, Abdoulie Cissé hat sich jetzt am Knöchel verletzt. Wohl nicht ganz so schlimm, aber trotzdem sind das 6 Wochen, die er jetzt in der Vorbereitung fehlt und damit natürlich auch noch in den ersten Saisonwochen. Also, ich bin gespannt. Ich würde nicht ausschließen, dass da noch jemand kommt. Das hängt sicherlich aber auch davon ab, was dann dahinter auf den Transfersummen noch passiert. Also sprich, wie viel Geld kriegt man für Fujita? Kriegt man Eric Smith mit Gewinn verkauft? Wohlgemerkt, auch die müsste man dann natürlich noch wieder irgendwie ersetzen.
Jo. Ich denke auch, also ganz fertig ist der Kader noch nicht. Trainerposition habt ihr euch allerdings schon für einen neuen Mann entschieden. Marcel Rapp übernimmt, kennt auf jeden Fall die zweite Liga, hat auch schon mal einen Aufstieg geschafft. Was erhoffst du dir für einen Spielstil von ihm und wie schätzt du so das Saisonziel ein, was man jetzt ausgeben wird, wenn man denn eins ausgibt?
Ja, also mal einmal vorab, vielleicht noch ein Wort zu Alexander Blessin. Ich habe ihn sehr geschätzt. Ich fand ihn als Trainer auch wirklich gut. Man muss halt immer sagen, der FC St. Pauli kann absteigen aus der ersten Liga und die Schuld sehe ich nicht bei ihm. Gibt andere Leute, die gesagt haben, nee, der hätte mal da früher wechseln müssen, der hat die offensive Idee nicht umgesetzt bekommen. Ja, alles Punkte, die man machen kann. Ich glaube trotzdem, man muss halt mit den vorhandenen Mitteln zurechtkommen und das hat er für mich gemacht und ich glaube nicht, dass wir mit irgendeinem anderen Trainer so viel deutlich besser hätten abgeschnitten. So, das einmal vorweg. Dann Marcel Rapp, als es sich abzeichnete, dass Blessin nicht bleiben wird, war Marcel Rapp tatsächlich der Name, den ich als erstes so für mich hatte, weil ich ihn einfach so als Typen bisher sehr angenehm wahrgenommen habe. Spielstil, ja, ich glaube schon dieses sehr Defensive, was wir jetzt unter Blessin in der ersten Liga gesehen haben, das wird man unter Marcel Rapp nicht sehen. Der will A, den Ball und wenn er ihn hat, will er auch schnell nach vorne. Also und da insbesondere über die Außen, deswegen Oppi auf der einen und Pirker auf der anderen Seite werden da, glaube ich, wichtige Baustellen oder wichtige Schnittstellen schon sein. Da muss man sehen, wenn Saliakas jetzt geht, ob da nochmal nachgelegt wird, weil dahinter ist es dann doch eng. Also da weiß ich nicht, wir haben jetzt auch mit Scott Banks, der von Laie zurückkommt, der hat das auch schon mal gemacht, der hat auch dann die Geschwindigkeit, aber da der ist natürlich eigentlich für etwas offensiver als für eine Außenverteidigerposition vorgesehen, aber kann das halt.
Lars Ritzka vielleicht noch?
Lars Ritzka, genau, der auf jeden Fall. Also für den ist es, glaube ich, in den letzten Jahren schon so gewesen, dass er immer diese undankbare dritte, vierte Position bei den Außenverteidigern inne hatte. Aber wenn er gebraucht wurde, war er immer da. Und ich glaube, auch ihm kommt die zweite Liga dann vielleicht sogar so ein bisschen eher, oder nicht sogar, sondern sie kommt ihm sicherlich eher gelegen und wird das auch machen können. Wobei er auch jetzt öfter mal in der Innenverteidigung gespielt hat. Also ich glaube, der kann das beides und ich bin mir sehr sicher, dass er in der zweiten Liga auch wieder auf seine Einsätze kommen wird.
Mhm, alles klar. Gut, dann bevor wir jetzt schon langsam Richtung Ende kommen, einfach noch mal ein bisschen den Blick auf die zweite Liga richten, aus persönlicher Sicht vielleicht auch ganz subjektiv deine Einschätzung. Erstmal, glaubst du, dass ihr da oben eine gute Chance haben werdet oder oben mitspielen werdet? Und was sind so deine persönlichen Highlights, vielleicht welche Spiele oder welche Auswärtsfahrten? Worauf freust du dich am meisten wieder?
Ja, also ja, ich erwarte, dass wir, ich sag jetzt mal, in der oberen Hälfte mitspielen. Ich hoffe, dass wir im oberen Drittel mitspielen. So, beides kann nach hinten losgehen, habe ich schon gesagt, aber ich bin da guter Dinge. Bin ich aber immer, mein Glas ist immer halb voll. Eigentlich meine liebste Auswärtsfahrt immer in Deutschland überhaupt ist Bochum. Freue ich mich sehr drauf, normalerweise. Jetzt habe ich schon gelesen, die bauen ja um, deswegen wird das ein bisschen schwieriger, was die Gästetickets anbelangt. Würde für mich wahrscheinlich trotzdem noch klappen. Ja, genau. Ich bin aber Schiedsrichter in der Blindenfußball-Bundesliga und wir haben unseren Lehrgang nächstes Jahr an dem Wochenende, wo St. Pauli in Bochum spielt. Also ich kann nicht zu diesem Spiel und es hat mir das Herz gebrochen, als die DFL den Spielplan veröffentlicht hat. Aber
das heißt, du bist letztendlich in Bochum und kannst trotzdem nicht zum Spiel gehen
in dem Lehrgang. Nee, wir sind in Hannover, ist der Lehrgang, aber am Maschsee, es gibt schlimmere Ecken in Hannover.
Ja, okay.
Das Bochum-Spiel wäre eigentlich mein Highlight. Gut, wird nicht passieren. Dementsprechend, was freue ich mich sonst? Also ja, Berlin ist natürlich immer geil im Olympiastadion, wenn man da mit, bei der Aufstiegssaison waren wir da mit 10.000 Leuten, das ist natürlich schon cool. Ich finde auch Bielefeld ist immer als Auswärtsfan ein ganz cooles Spiel. Hannover, wenn man da mit ein paar mehr Leuten aufläuft, ist auch mal nett. Und ich freue mich natürlich auf die Spiele gegen Osnabrück. Der Millanton hat ja mit Timo Schulz auch eine durchaus gute Vergangenheit. Den wiederzusehen, freue ich mich drauf. Und den Rest, wenn du sagst, freut man sich wieder auf die Spiele oder auf andere Spiele, so lange waren wir nicht in der ersten Liga. Von daher,
das stimmt auch.
Die meisten kennen wir noch. Gar keinen Bock habe ich auf Cottbus, muss ich ehrlich sein. Weiß ich noch nicht, ob ich da unbedingt hin muss. Aber gut, das ist dann auch eher so ein persönliches Ding.
Ja gut, das ist auch natürlich persönliche Meinung. Ja, grundsätzlich sind wir dann mit den Fragen schon durch. Vielen Dank erstmal für das Interview. Und bevor wir uns von dir verabschieden, möchte ich dir einfach nochmal den Raum geben, das loszuwerden, was du loswerden willst. Du kannst Werbung machen für dein eigenes Medium, noch irgendeine Einschätzung, irgendein Take, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, kannst du jetzt noch einmal äußern.
Ja, also wenn ich hier schon die Plattform habe, dann nutze ich die natürlich dafür zu sagen, support your local Medienberichterstattung. Also wenn ihr sowas wie diesen Podcast zum Beispiel habt und es die Möglichkeit gibt, den zu unterstützen, dann tut das. Wenn ihr sowas bei eurem eigenen Verein habt, dann macht das, wenn ihr es könnt. Bei uns ist es auch so, ob da jemand 1 Euro oder 2 Euro oder 5 Euro im Monat spendet, völlig egal. Die Masse macht's dann und ich glaube, das ist es wert, diese Formate zu unterstützen, weil ja es einfach schwierig wird in der Medienberichterstattung und ich keinen Bock darauf habe, die Bild anzuklicken. Das ist einfach schlechter Journalismus und dementsprechend sucht euch das, was euch gefällt, was ihr gerne hört, was ihr gerne lest und dann supportet das. Da sitzen in der Regel Leute mit sehr viel Herzblut für den Verein und wenn ihr das bei eurem Verein unterstützen könnt, dann bitte. Danke.
Ja, vielen Dank, Mike.
Und was ist jetzt so deine Einschätzung von Pauli, nachdem du das alles gehört hast?
Dass sie eine gute Saison spielen werden, dass sie sich aber selber auch gar nicht unbedingt in den Favoritenkreis zählen, dass sie wahrscheinlich so in diesem Dunstkreis, ich sag mal Spieltag 28 und man hat noch eine Chance, da würde ich sie sehen, also vielleicht im oberen Drittel denke ich schon, jetzt aber auch kein klarer Kandidat für einen Wiederaufstieg, weil dafür gibt's noch, finde ich, zu viele Fragezeichen, wenn man jetzt mal auf den Kader guckt. Smith, Fujita, Irvine, das sind alles so Kandidaten, wo es noch nicht ganz sicher ist. Saliakas ist ja jetzt doch safe gegangen, auf jeden Fall zu Olympiakos. Nichtsdestotrotz ist eine gute Truppe. Die werden auch ihre Spiele gewinnen, aber die werden nicht durchmarschieren.
Ja, das hätte ich auch nicht besser sagen können. Und St. Pauli hat sich ja bei einem Verein, den wir jetzt besprechen wollen, bedient, nämlich an oder hat Markus Mattesen von dem 1. FC Magdeburg verpflichtet. Und die Magdeburger konnten sich ja mit nach einem sehr verkorksten Anfang unter Markus Fiedler, unter Patrick Sander dann deutlich stabilisieren, haben die Saison dann ordentlich zu Ende gebracht, haben auch das Gespann aus Sander und Ibold, ne?
Ibold?
Ja. Ibold verlängert. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Transfers geguckt hat, ist das schon ein größerer Umbruch, den man jetzt in Magdeburg hatte?
Würde ich zustimmen. Ich finde, das ist so ein bisschen die Aufstiegsgeneration, die jetzt ziemlich sicher komplett ausgetauscht ist.
Ja, also, du hast, außer natürlich Barischartig.
Klar, der ist noch da, aber ein Krimpitzki, ein Herrscher, die stechen da so ein bisschen raus. Wobei Herrscher ist, glaube ich, mit Lautern eher aufgestiegen. Weiß ich nicht, aber die sind im gleichen Jahr auf jeden Fall aufgestiegen. Leistungsträger oder Stützen hat man in der IV verloren. Einmal die Stamm-IV weg, Mathiesen und Hugonet. Der eine zu Pauli, der andere zu Hannover. Njaka auf der 6 tut auch weh, der ist ablösefrei gegangen. Dazu noch ein Steinmach. Lorik auf LV verlässt den Verein. Und dann enden noch ein paar Laien. Einmal von Ulrich, der auch seine Spiele hatte auf der 8, die gut waren. Geschwill zu Kiel. Bräunig ist wieder weg und Noah Pesch auch.
Ich weiß gar nicht, ob du jetzt den wichtigsten Spieler bis jetzt genannt hast, Ryan Trieb.
Ah ja, stimmt, den habe ich dir übergelassen. Habe ich aufgeschrieben, steht hier.
Sehr gut. Ist ja zu Nürnberg gewechselt. Und so wie du es gesagt hast, würde ich dir auch zustimmen. Ich finde, Magdeburg bekommt ein neues Gesicht gerade. Also, weil man diese Spieler, wo ich auch Mattesen zuziehen würde, wo ich Hugonet zuziehen würde, die man jetzt einfach schon ein bisschen kannte bei Magdeburg, den Verein verlassen haben und Platz gemacht haben für neue Spieler, die finde ich persönlich auch gar nicht mal so schlecht klingen. Obwohl man bei Magdeburg dann auch den
Spieler, die nicht schlecht klingen, mit dem Namen jetzt, Anselmo Garcia McNulty, das ist schon ein oberstes Tier.
Das ist ein Banger. Dann hast du ein bisschen die Braunschweig-Taktik gefahren. Rocco Reitz ist zu den Dosen gewechselt. Wen gibt's noch, der so in der Reitz-Familie rumläuft? Ach, Toni Reitz, den nehmen wir. Hat fürs Mittelfeld verpflichtet, dann auch so ein klassischer Move, was so ein Spieler, der bei uns mal ganz gut funktioniert hat, Herr Moritz Kvateng, komm mal zu uns. Bin ich auch weiterhin überzeugt. Dann hat man Paul Jecke geholt, der in der zweiten Liga sich jetzt auch schon bestens auskennt und eigentlich immer nur noch auf einer Linie von Münster, Braunschweig und Magdeburg pendeln kann. Also der ist ja nur auf diesem Breitengrad unterwegs. Dann hat man Emanuel Joha geholt, wen ich sehr interessant finde. Man hat Tom Müse geholt, der super klingt. Dann hat man zwei Koreaner geholt.
Auch typisch Magdeburg. Irgendwie zwei Laien. Einmal Du-Yong Yoon, 19 Jahre von Brighton. Mhm. 700.000 Marktwert hat der, so zur Einordnung. Und für den linken Flügel Chung-Hyun Lee von Bucheon, keine Ahnung, wer das Verein ist, aus Südkorea, glaube ich.
Ja. Und dann hat man noch Kevin Mantay von Werder Bremen geholt. Werder Bremen zweite, glaube ich, ne?
Ja, denke ich mal.
Was ist erstmal all in all ein interessanter Kader? Der Spieler, der für mich aus diesem ganzen Kader am wichtigsten rausspricht, ist Mateusz Żukowski, weil er Angebote wohl von Gladbach und Köln hatte und sich dafür entschieden hatte, Magdeburg zu bleiben. Und das ist eine Ansage, vor allem wenn du siehst, dass der in 20 Spielen 17 Buden gemacht hat.
Er hat seinen Vertrag nämlich auch verlängert bis 2029. Mhm. Ist halt die Frage, ob er das gemacht hat, weil er sich jetzt 3 Jahre in Magdeburg sieht oder weil man entweder eine Klausel reingeschrieben hat oder einen Verkauf anpeilt. Ich denke mal, realistisch ist, dass er jetzt diesen Sommer noch bleibt. Sollte er jetzt im Winter, also wieder 17 Buden machen, in der Hinrunde wird es im Winter keine Umwege geben, ihn zu verkaufen, weil dann wird es zweistellig, also, naja, was ist 8-stellig? 10 Millionen aufwärts dann, wenn er jetzt nochmal 17 macht, aber das ist noch ein bisschen Zukunft. Artig ist natürlich Führungsspieler, ich glaube, das ist mittlerweile auch der Dienstälteste, gefühlt. Dann das Zentrum finde ich sehr cool aufgestellt mit Hürlein, Müsel, Kvateng, Michel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, da ist schon viel fußballerische Qualität dabei. Ich glaube auch ein Toni Reitz kann ganz ordentlich Fußball spielen, wurde bei Dortmund 2 ausgebildet, was auch eigentlich immer kein schlechtes Indiz ist. Dann die vordere Reihe. Ja, also ich kann zu den beiden Koreanern nicht sagen, also weder zu Du-Yong als auch zu Chung-Yun. Aber zu Moritz Boni Kvateng, da haben wir schon gesehen, was der, wenn er fit bleibt, und das ist die große Prämisse, in der zweiten Liga alles anstehen kann. Und was ich auch ganz geil finde, ist Emanuel Joha für den Wingback. Ich glaube, da wird er spielen. Ich glaube, eine Position weiter vorne sehe ich ihn nicht. Aber für diese Wingback-Position ist er fast prädestiniert.
Ja, ich meine, er hat auf der Seite auch schon alles gespielt. Ganz vorne Flügel bis irgendwie so eine Mittelfeldrolle und jetzt in einer Viererkette wird sie dann ein klassischer Rechtsverteidiger, wobei Magdeburg ja auch gerne mal die Außenverteidiger mit einschaltet. Mhm. Ich würde trotzdem noch ein Backup vielleicht holen, weil im Moment steht er da ein bisschen isoliert auf, obwohl, nee, ich habe, meine Notizen sind Mist. Rechtsverteidiger hast du ja noch Bockhorn und Najombe. Also, ja. Die Seite ist dann auch gut besetzt. Hinten muss ich das vielleicht einspielen, wobei die Qualität mit Jekyll, Müller, McNulty, würde ich sagen, auch nicht schlecht. Und Heber, ich denke mal, das passt auch erstmal.
Denke ich auch. Also all in all würde ich sagen, es ist ein interessanter Kader, wo man auch echt super interessantes Personal nachgeholt hat. Wie du meinst, das ist wahrscheinlich auch ein Kader, der erstmal ein paar Spiele braucht, um sich zu finden. Weil es halt dann doch viel Umstrukturierung ist, vor allem auf den Achsen. Aber ich kann mir stand jetzt noch nicht vorstellen, dass es da in gefährliche Region nach unten geht.
Ja, können gerne ein Spiel Zeit brauchen, um sich zu finden, danach ist mir egal. ich würde mitgehen, ich glaube, das Ziel muss sein, wieder eine stabilere Saison zu spielen, als die letzte, dass man sich früh aus dem Abstieg raushält, irgendwo im Mittelfeld einläuft. Könnte auch möglich sein mit dem Kader, würde ich nicht ausschließen. Anderes Thema, und das ist dann auch unser letzter Verein, den wir in der Preview besprechen, weil lange konnte man wenig besprechen bei dem Verein.
Ja, wir haben ja wirklich bis zuletzt gewartet.
Ja, jetzt ist aber soweit.
Weil wir können nicht noch länger warten. Hertha BSC ist jetzt dran. Und da gibt es schon ordentlich was zu erzählen, denn es gab sehr, sehr viel Unmut bei den Fans nach der verkürzten Rückrunde oder allgemein mit der ganzen Saison war man ja unzufrieden. Daher hat man sich dafür entschieden, mit dem Verantwortlichen auf der Trainerbank weiterzumachen. Stefan Leite ist weiterhin im Amt. Und Hertha hat dann gesagt, gut, wenn wir ihn nicht rausschmeißen, dann sabotieren wir ihn zumindest größtmöglich. Wir nehmen ihn alle seine Spieler weg und geben ihm die ganze U19 an die Hand und kaufen bis zuletzt keinen. Und man hat ja wirklich gesagt, oder man musste ja natürlich auch aus finanziellen Zwingen, alles, was Rang und Namen hatte, bei Hertha verkaufen. Also es ist angefangen bei Toni Leistner, den man nicht verlängert hat, dann Diego Demme, Karbovnik, der lange bei Hertha gespielt hat. Und dann geht es natürlich in die richtigen Kracher los. Michael Cuisance, Tjaak Ernst, Fabian Rehse und natürlich dann Kenneth Eichhorn noch. Alle gegangen, alles Leistungsträger der letzten Saison gewesen. Was hat man so nachgeholt?
Also erstmal hat man ein paar Schulden von dem Geld bezahlt. Man hat 25 Millionen eingenommen. Das Problem bei Hertha ist halt wirklich, die finanzielle Lage zwingt diesen Verein ja komplett in die Knie. Sie haben jetzt ihr Jahresergebnis, glaube ich, um 17 Millionen verbessert, sind aber immer noch 15 Millionen minus. Also das heißt, davor das Jahr waren es dann über 30 Millionen minus. Und dann kann man sich auch schnell ausrechnen, wo das Geld hingeht. Und ja, Zugänge können wir gleich besprechen oder den Zugang, weil so viele sind es nicht. Es wurde auch viel geredet, dass der Marktwert halt übel geschrumpft ist. Das ist auch richtig. Ich wäre aber ein bisschen vorsichtig, immer nur bei Marktwerten nur danach zu gehen, weil das halt auch nicht in Stein gemeißelt ist, wie die Spieler dann wirklich performen. Und wenn du dann halt einen Eichhorn verkaufst, der halt alleine 20 Millionen Marktwert hat, ja gut, dann hast du natürlich auch diesen Unterschied dann vor und nachher. Ja. Rehse musste man verkaufen, der war auch einfach viel zu teuer im Gehalt. Plus 9 Millionen für einen 28-Jährigen, der eigentlich noch keine Bundesliga gespielt hat. Ey, da würde ich den auch mit Schubkarre nach Wolfsburg fahren. Und ja, bei
er bleibt ja in Berlin wohnen, würde ich einfach mal stark annehmen.
Gehe ich auch von aus. Bei ein, zwei Spielern, vor allem in der IV, gibt's auch noch eventuell Interessenten, also Gechter, Martin Dardai und auch ein Winkler. Da ist noch nicht ganz klar, ob sie bleiben, hängt auch ein bisschen von den Angeboten ab.
Genau, und auf Zugangsseite hat sich jetzt Folgendes getan. Man hat Aluwaseun Adewumi geholt von Burnley, ne?
Burnley, ohne Kaufoption. Burnley,
genau, ohne Kaufoption, 21-jähriger, offensives Mittelfeld, wahrscheinlich auch Flügelspieler. Ja, das ist das Einzige, was man bis jetzt auf dem Transfermarkt getan hat. Ich kann nicht erklären, woran es liegt. Ist es einfach, weil man sich vielleicht auch zu groß umgeguckt hat und Spieler, die auch andere Möglichkeiten haben, dann Hertha ausgeschlagen haben. Also man hat ja gehört, Florian Kastenmeier soll wohl Hertha abgesagt haben. Ich war auch der Meinung, dass Ioha bei Hertha gehandelt war. Ich weiß nicht, wie heiß das war. Ist jetzt zu Magdeburg gegangen. Und da hat Hertha sich gesagt, ach ja, wir haben ja jetzt eine Jugend und da holen wir einfach mal alles hoch, was so geht und statten unseren Kader einfach mit der Jugend aus. Ich bin da wirklich,
es ist
schwierig. Ich bin überfordert gerade.
Also ich finde, Hertha, das finde ich nicht nur, das ist ja so, Hertha muss Transfererlöse generieren. Ja. Man ist auf richtig hölzernen Beinen aufgebaut. Man hat jetzt wirklich seine Juwelen verkauft. Und du hast jetzt noch ein, zwei im Kader, so ein Gechter, ein Dardai, vielleicht einen Boris Lum, wenn er eine gute Saison spielt. Das sind dann Kandidaten, mit denen du die nächsten Millionen einnehmen kannst, weil anders wird's nicht gehen. Klappt das aber nicht, und das, da habe ich ein bisschen Bedenken gerade, dann wird's sehr eklig in Berlin. Den Kader jetzt, ja, also im Tor haben wir Heide und Goller als Talente, Gersbeck dann wahrscheinlich als Nummer zwei, als stabile, erfahrene Nummer zwei. Die IV sieht eigentlich noch am besten aus mit Gechter, Dardai, Clemens und Kolbe. Kolbe kann ja auch Linksverteidiger geben im Notfall, da hat man noch Seyfried. Seyfried könnte das auch noch, würde er machen. Aber ja, da fehlt's komplett. Auf der anderen Seite Eitschberger, der aber auch noch eine komplette Zweitligasaison schuldig ist.
Ja, und dann hat man noch als Talent dahinter Berner, also hinter einem 22-Jährigen hat man talentierten 21-Jährigen. Kann man jetzt finden, wie man möchte. Gehen wir in die Zentrale, da hat man gerade schon angesprochen, Boris Lum, 18 Jahre alt, ist so ein bisschen letzte Saison halt das Opfer gewesen, weil man halt Kenneth Eichhorn auf einmal gefunden hat und ihn dann da rein entwickelt hat. Dann hat man Selim Telib aus der eigenen Jugend, Kevin Sessa, der, boah, ich glaube, wirklich nur eine Handvoll guter Spiele bis jetzt für Hertha hatte.
Ich habe auch schon wieder die Nachricht gesehen vom Kicker, dass er eine starke Vorbereitung gespielt hat. Habe ich letztes Jahr irgendwie auch in dem, so gefühlt habe ich das letztes Jahr auch gelesen.
Das ist immer schon mal ein gefährliches Zeichen, weil bei uns hat Sidi Sané immer eine Top-Vorbereitung gespielt.
Und
ja. Kam da immer recht wenig. Leon Jensen, hättest du mir gesagt, dass er noch spielt, hätte ich dir nicht geglaubt. Also der war hinten raus gar kein Thema mehr. Paul Seguin, 31, kein läuferisches Talent, aber Qualität natürlich unbeschritten. Dann hat man Sofian Guram, Kian Todoric, also wie das bei Talente aus der Jugend, wo man jetzt nicht weiß, wie das, also ja,
was sie so können. Ist ja wirklich die Frage, wie oft gelingt es Hertha, noch einen Kenneth Eichhorn aus der Jugend zu zaubern, und das gelingt dir halt nicht in jedem Jahrgang.
Nein, natürlich nicht. So, das wäre der Wunsch. Und dann gucken wir in die Offensive, die wahrscheinlich noch mit am besten besetzt ist. Man hat jetzt Adewumi geholt, man hat Brekalo, Thorsteinsson, Christensen nach der Leihe nach Ingolstadt, glaube ich. Winkler, auch wieder ein 18-Jährigen, die Schuler und Gröning. So, Schuler hat ganz viele Ups und Downs, super inkonstant, und Gröning war überhaupt nicht vorhanden in der letzten Saison.
Nee,
wenn ich mir den Kader angucke, dann ist das peinlich. Also nicht, weil Hertha ein großer Verein ist und die große Spiele haben müssen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass da keinerlei Kaderstruktur gerade vorhanden ist.
Ist ja offensichtlich, dass die Vorbereitung oder die Planung nicht nach Plan läuft, wenn du als einziger Verein in ganz Fußball-Deutschland wochenlang keinen Neuzugang präsentierst und jetzt vor ein paar Tagen erst den ersten, und wir sind jetzt hier 10 Tage vor Saisonstart oder so. Was halt Hertha überhaupt nicht passieren darf, und da hast du im Zweifel keinen Einfluss drauf, ist eine Verletzungsmisere.
Ja.
Also der Kader, die erste Elf, sage ich dir, okay, das ist jetzt keine Elf, die um Aufstieg spielt, das ist eine Elf, die aber konkurrenzfähig in der zweiten Liga spielen kann. Aber
ja, will Hertha konkurrenzfähig in der zweiten Liga sein? Das ist
nein,
ja,
wollen
also, das
sie
ist
nicht.
Ja, keinerlei Anspruch.
Wollen sie nicht, aber können sie nicht anders. Das Geld ist nicht da. Und das entwickelt natürlich auch Eigendynamik irgendwann, dass Spieler auch sehen, okay, wir sind jetzt hier Mitte Juli, die haben immer noch keinen Kader oder keine Achse. Warum soll ich dann jetzt da hingehen? Warum soll ich mich dann jetzt hier dafür verpflichten? Dann gehe ich doch lieber zu Magdeburg, wo es schon ein bisschen besser steht. Und deshalb, wenn sich da Spieler verletzen und du dann auf einmal Spieler 16, 17, 18 oder sogar 19 und 20 reinwerfen musst, dann geht das da echt qualitativ schon runter.
Das ist ja auch nicht, du musst die Spieler dann zügig reinwerfen mit 19, 20. Das Problem ist ja sogar, dass die Spieler fast schon von Anfang an spielen müssen.
Ja, das heißt, du brauchst 4, 5 Verletzte, und dann spielt halt auch ein 19-Jähriger, der vielleicht noch nicht bereit ist.
Ja, eben. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, boah, wir haben jetzt hier wirklich 7, 8 Jungs, die locker Zweitliga spielen können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es natürlich so sein sollte, ist super. Aber ich mache mir echt Sorgen. Also in 10 Tagen oder in, lass es 14 Tagen sein, geht die zweite Liga los, und im Normalfall braucht so ein Spieler ein bisschen Zeit, um auch anzukommen, um sich auch erstmal, wenn er Familie hat oder so, in der Umgebung zu akklimatisieren, Wohnungshund und. Also, du hast keine Zeit mehr.
Wohnungsmarkt in Berlin ist auch schwer. vielleicht nicht als Fußballprofi, aber als Normalsterblicher. Auftaktprogramm ist auch unangenehm. Bochum auswärts. Bochum erwarte ich als sehr stabile Truppe, und dann Heidenheim zu Hause.
Und dann
Saarbrücken-Pokal ist auch alles andere als geil, und ich bin froh, dass wir schon früh gegen Hertha spielen.
Ja, da bin ich auch froh. Vor allem so ein Flutlichtfreitag. Ich habe keinerlei Angst vor Hertha.
Ja, das wird uns richtig um die Ohren fliegen.
Ja, natürlich, aber also welcher Verein guckt denn gerade auf Hertha und sagt, okay, das wird ein schweres Brett. Also selbst jetzt, also das soll jetzt gar nicht ein Hate gegen Cottbus sein, aber selbst Cottbus guckt da drauf und sagt, hey, können wir locker hauen. So in 10 Spielen hauen wir die 6-mal.
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ist schwierig zu beurteilen jetzt, weil es ja auch noch nicht, der Kader ist ja offensichtlich noch nicht fertig. Aber ich glaube, man kann schon so
offensichtlich.
Man kann schon so viel sagen. Ein gesicherter Klassenerhalt ist für Hertha ein Erfolg. Wenn die jetzt hier in der Liga bleiben und es halbwegs, wenn du am 30. Spieltag einen Haken dran machst oder vielleicht am 32., dann ist alles gut gelaufen. Und da hat sich Hertha halt mittlerweile hinentwickelt.
Ja, und das ist natürlich so jetzt das Anspruchsdenken und das, was man, also was ist so intern ausgerufen worden? Also ich glaube, um Aufstieg mitspielen, das kannst du nicht realistisch malen. Auch nicht mit Stefan Leite. So, und zu sagen, okay, wir machen erstmal Mittelfeld fest, dann muss man ja sagen, gut, wir entwickeln dieses Jahr einfach Spieler und gucken, dass wir im Mittelfeld bleiben, ist auch völlig legitim. Aber dazu passt, finde ich, der Trainer dann nicht. Also es passt alles gerade nicht.
Also ich finde halt schon, also Leite hätte ich letztes Jahr schon entlassen, du auch.
Ja.
Das würde mir als Fan jetzt auch keine Hoffnung machen. Der Spielstil war nicht gut, es war offensiv träge. Defensiv war gut, aber dafür war der Kader auch viel zu krass und er hat viel zu viele Wünsche bekommen und man hat nicht eine Sekunde um den Aufstieg mitgespielt. Also man hat das mal komplett verpasst, das Ziel. Der Zug ist abgefahren, die waren nicht mal am Bahnhof. Und jetzt hast du halt dann auch einen Verein, der eigentlich zu groß ist für Platz 11 in der zweiten Liga. Aber darauf läuft es gerade hinaus für mich in einem guten Case.
So, und da kommt ja gerade meine kognitive Dissonanz. Warum macht man dieses Übergangsjahr nicht mit einem Trainer, der dir dann auch Zukunft verspricht?
Vielleicht haben wir auch eine ganz einfache Antwort. Geld. Vielleicht können sie es auch nicht leisten, einen Trainer zu feuern, Abfindung zu bezahlen oder noch, also dann zwei Trainer gleichzeitig zu bezahlen. Vielleicht geht's auch einfach nicht. Spielerisch hat's nicht überzeugt.
Nein, auf keiner Linie hat's irgendwie überzeugt. Also, ich weiß ja nicht. Jetzt hast du einfach ein sehr, sehr gutes Argument gebracht, warum Stefan Leite weiter im Amt bleibt. Ist natürlich dann, das ist halt immer diese Risikoabwägung. Holst du einen Trainer, mit dem es dann finanziell vielleicht besser läuft, oder nicht finanziell, aber dann sportlich, und dann kommt ja dann auch das Finanzielle nach, oder behältst du einen Trainer, bei dem es schlechter läuft, und du dann weniger finanzielle Möglichkeiten kriegst zu arbeiten. Weißt du, also ich fasse es nicht, dass sich Hertha in jeder Liga, in der sie sich befinden, zur grauen Maus entwickelt.
Ja, aber dafür hat man halt in der Vergangenheit echt zu viel falsch gemacht.
Ja.
Das hat man jetzt auch einfach verdient, so dazustehen, wie man halt dasteht. Also jetzt nicht die letzten 1-2 Jahre, die waren nicht perfekt, aber vor allem die 5-6 Jahre davor, die waren halt echt eine 6-. Und jetzt musst du es halt auslöffeln. Und ich bin froh, dass ich jetzt, also ich will Hertha eigentlich erfolgreich sehen, aber ich bin halt auch kein Hertha-Fan. Und als Fan jetzt in die Saison zu gehen, boah, da hätte ich null Bock drauf.
Ja, gehe ich mit. Wir gehen auch wieder ein Stück näher zur Saison. Es ist nur noch eine Folge, bis wir dann den ersten Spieltag besprechen. Nächste Woche geht es dann um Kategorien wie Torschützenkönig, Hot Takes, Top oder Flop Trikots,
also
Auf- und Absteiger, der typische Prognose halt. Hiermit haben wir jetzt auch alle 18 Vereine mehr oder weniger gut besprochen, würde ich sagen. Ich würde sagen, eher gut.
Hoffe ich.
Hoffentlich. Lasst da gerne eine Bewertung da, eure Meinung, ob wir eurem Verein gerecht geworden sind oder auch nicht und warum. Ja oder warum nein? Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer Mike, du hast das letzte Wort.
Ja, nochmal sorry an alle Cottbusser, dass wir es nicht hinbekommen haben, einen Gast reinzuholen. Vielleicht ergibt sich da nochmal in der Zukunft was. Wir würden es nicht ausschließen. Ansonsten nächste Woche dann die gerichtsfeste Prognose. Ich habe ein bisschen Angst, aber irgendwie freue ich mich auch drauf. Und dann wird es auch Zeit, dass es langsam losgeht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.